Weil ich denke, und da möchte ich jetzt ein bisschen motivieren und mit euch anstoßen, dass die Clubszene wieder cooler ist denn je, weil das hat Corona für uns alle bewirkt. Dass die haben den Restart, weil die Clubs haben ja Riesenprobleme gehabt vor Corona. Keiner wollte mehr in Clubs gehen, jeder wollte nur mehr privat feiern. Mhm. Jetzt will jeder wieder in den Club. Mhm. Und dann wird auch die Clubmusik da sein.
Frühstück mit Bier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute, ja, hoch über den Dächern von Linz mit Blick auf den wunderbaren Traunstein. Geil ist da.
Ja, eine, würde ich fast sagen, 360-Grad-Wohnung im 18. Stock in Linz. 360 Grad hat er nicht ganz den Blick, aber sehr viele Grade. ja. Verdienen wir offiziell ganz gut als DJ wahrscheinlich. Schön, dass du bei uns bist. René Rodriguez.
Dankeschön für die schöne Anmoderation. Ich bin nur froh, dass du die Adresse nicht in der Zeit gesagt hast.
11 Uhr vormittags in Linz. Was könnte besser passen wie ein Desperados? Cheers.
Mache ich nicht jeden Tag, aber
geht schon mal, oder?
Durchaus inspirierend.
Ja. Wie ist so normalerweise dein Arbeitsalltag? Das ist eine sehr, sehr interessante Einstiegsfrage, würde ich sagen.
Sehr untypisch, glaube ich, für einen DJ. Sehr früh. Ich schaue immer.
Was ist sehr früh?
Naja, es ist dann doch ein bisschen abhängig von. Es ist so, gibt Monate, da stehe ich um 6 Uhr auf, da gibt es Monate um 8. Aber zwischen 6 und 8 ist wirklich. Ich möchte eigentlich um 9. Das ist immer so wichtig für mich. Im Neuen möchte ich eigentlich alles abgearbeitet haben.
Wirklich?
Was vom letzten Tag oder die letzten Tage liegen geblieben ist, damit ich um 9 spätestens in die Zukunft arbeiten kann.
Dass du frei bist im Kopf.
Genau. In die Zukunft arbeiten bedeutet bei dir produzieren.
Naja, das funktioniert manchmal gar nicht so früh um 9. Ich schaue dann meistens nur um 9 die Sachen zu machen. Ich bin ja in einem Haus. Das heißt, ich schaue natürlich auch, dass die Nachbarn noch gut schlafen können. Und mache dann vielleicht nur ein bisschen Office und ein bisschen E-Mails und ein bisschen vielleicht sogar Mindset, ein bisschen kreativ, ein bisschen wirken lassen. Einen guten Kaffee. Heute ist so Desperados, aber sonst ein guter Kaffee. Ich trinke sehr gerne Kaffee und dann schaue ich vielleicht oft auch diese Alpenketten. Schau mal an.
Schönen Ausblick.
Und dann wirklich so um 10 bin ich dann spätestens im Studio. Und dann hoffe ich natürlich, es kommt was Gutes dabei raus.
Ist es wichtig, so ist es, so einen Tagesablauf zu schaffen? Weil als Selbstständiger hast du jetzt eigentlich nicht einen typischen Tagesablauf. Ist es wichtig, dass du da sagst, das sind meine Eckpunkte, immer um die Zeit muss das sein?
Ah, das ist immer so dieses geplante Chaos, würde ich sagen. Also es sind ja zwei Herzen bei mir in einer Brust. Das eine ist der Unternehmer und das andere ist der Musiker. Und der Unternehmer sagt Struktur, Struktur, Struktur. Der Musiker sagt, jetzt entspann dich einmal. Und es ist je nach Lebenssituation jetzt gerade, wer mehr ausgeprägt ist.
Eine spannende Personalunion eigentlich. Zwar sehr verschiedene.
Der eine hat die Krawatten um, der andere hat es über den Kopf. Und
ja. Ja, das ist ja eigentlich ganz eine schwierige Kombination aus zwei so Typen.
Person, oder? Ja.
Ich sage
ja
nicht, dass ich leicht bin.
aber switcht das dann? Oder wie du sagst, unterschiedliche Zeiten, Phasen? Oder wie?
Lustigerweise regelt sich das dann irgendwie ein bisschen, Gott sei Dank, von selbst. Ich glaube, es ist ein extremer Mehrwert, aber auch natürlich oft schwierig, weil ich würde gern was machen, da muss ich aber fragen, da muss ich natürlich auch den richtigen Deal dazu checken. Ich sage mal so, ein anderer Musiker würde sagen, ich mache nur das, was ich will und ich schaue das entweder oder, ich wiege ab, was halt vielleicht langfristig dann trotzdem finanziell Erfolgsfaktor sein kann.
Ja. Also du hast schon aufs Geld auch.
Naja. Ausblick.
Ja, na klar.
nein, das ist jetzt, schon. Also ich muss schon sagen, ich würde mich nie verkaufen. Also,
aber du schaust natürlich bei den Projekten, die du machst, natürlich
drauf, ich finde einfach, finanziell. Wenn man volle Passion hat und das Hobby, wenn ich was mache, dann ziehe ich es voll durch. Von Anfang bis zum Schluss. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Dann bin ich ja mit vollem Herzblut dabei. Nur, das möchte ich auch abgegolten haben. Fair abgegolten.
Also, absolut.
Ich will kein Geld, kein Euro verdienen, aufgrund von wenn anderen, was mir nicht zusteht. Das habe ich mir, das hefte ich mir ganz hoch auf. Was ich verdiene, das habe ich mir, also was ich geldtechnisch verdiene, habe ich mir auch so verdient. Ja. Das ist mir ganz wichtig, weil es ist einfach oft sehr schade, dass gute Leute sie unterm Wert verkaufen. Mhm. Und das, es ist nichts umsonst.
Das könnte man als DJ in deinem Rang mittlerweile ja auch der ganz leichte Versuchung erliegen, einfach mal zu feiern. Oder einfach zu sagen, okay, am Wochenende mache ich halt meine Gigs und den Rest von der Woche chill ich oder sauf mir an oder mach irgendwas. Hast du so eine Phase gehabt, dass du einfach mal gefeiert hast da? Einfach?
Ja, da bin ich fast ein bisschen fad, viel Frühstück mit Bier. Nein, ich bin da wirklich ein bisschen österreichische Struktur. Der Unternehmer switcht von spät ins Bett gehen bis bald in der Früh aufstehen. Und ja, ich muss schon sagen, bei mir ist oft das Problem, ich sollte mehr feiern, glaube ich. Also ich werde mir das jetzt da selber verschreiben.
Wie feierst du denn gern? Was ist denn für dich geiles Feiern?
Naja, natürlich ist nach einer Show immer ganz cool, weil es gibt nichts Schöneres, wenn eine Show gelungen ist, wenn wirklich der Abend, du spürst ja das total in einer Intensivität, das muss man sich wirklich vorstellen, wenn man da oben steht und du merkst, in dem Raum ist jeder glücklich, weil du da warst, weil du denn die Songs gespielt hast, weil du einfach den richtigen Vibe unter die Leute gebracht hast, und das ist eine Magie, die will man oft auch nicht verstreichen lassen, die will man dann noch ein bisschen auskosten. Das ist natürlich sehr, 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 das ist...
Ich tue mir da ganz schwer zu schlafen nach einem Auftritt. Das ist eigentlich fast unmöglich.
Ja, aber ja, weil das
ich tue immer nur ein bisschen Fernsehen, dann komme ich runter.
Ja, ich schaue mir mal Heidoku an.
Ja, sowas, ja. Was?
Ich schaue mir so ein Baudoku an. Entschuldigung, jetzt wird es richtig intim, aber das ist wirklich, das ist ein bisschen schräg sogar, aber hin und wieder, ich weiß nicht warum, ich finde Haie total spannend und inspirierend.
Geil.
Und ich habe jeder.
Er hat einen Hai-Fetisch.
Ja, schon, für gewisse Art. Weißt du, also, ihr könnt mir alles fragen. Ich weiß alles.
Stimmt es, dass Haie keine Angst empfinden, weil es keinen gibt, der Haie angreift?
Das habe ich so nicht gefragt. Ich habe mit keinem Hai gesprochen, nur es gibt was.
Was ist der gefährlichste Hai?
Wenn ich ausschweifen kann. Es hat mir was gegeben und das ist wirklich passiert. Ich schaue mir mal die Shark Week an. Das ist in Amerika riesig. Das ist eine Dokumentation, wo einfach wirklich auch Umweltaktivisten dabei sind und wo auch Stars wie Snoop Dogg dann irgendwie auch vorkommen in diese Dokus, damit es mehr Leute erreicht. Und da geht es halt immer jedes Jahr. Das schauen Millionen Menschen. Das gibt es auch auf Amazon Prime bei uns. Nur hin und wieder. Und da hat es was gegeben, das habe ich dann wirklich googelt. Es wurden wirklich mal weiße Haie extrem gejagt in Südafrika.
Weil die Leute Angst gehabt
haben. Nein, nicht für Menschen. Das glaubt man. Nein, es auf einmal hat einen natürlichen Feind gekriegt und man hat nicht gewusst, von wo die kommt, weil die größten weiße Haie auf einmal angespült worden sind mit einem Bauchschnitt, wo jeder glaubt hat, die sind von einem Menschen aufgeschnitten. Nein, es waren dann zwei Schwertwale. Also Orcas haben irgendwie sind auf den Geschmack gekommen, dass Haie jagen.
Das waren zwei Gangster.
Ja, die haben auch alle beide die Flossen. Das waren Brüder oder sowas. Und die waren ja Gangster. Oh, ja.
Genau, vielleicht irgendwelche Unterwasser-Dinosaurier.
War spannend.
Nein, also die Dinosaurier-Thematik haben wir später noch. Aber zu echte Gangster zurück, Florianersinger-Knaben.
also jetzt sind wir richtig ausschweifen.
Schöner Boden.
Ja, aber das ist gut. Irgendwo finden wir immer zusammen. Dann.
Zu absolute Gangster-Musiker. Du warst mal Florianersinger-Knabe, du hast gestartet als Florianersinger-Knabe. Was ist da rückwirkend übergeblieben? Was würdest du sagen von der Zeit? Was hast du mitgenommen? Was lernt man da? Ist ja doch auch ein Privileg, so etwas zu machen. Was ist so dein Resümee aus dieser Zeit? Was würdest du sagen?
Disziplin, Ehrgeiz, Selbstvertrauen auf der Bühne. Dinge, die man, ich merke, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen einen Vorteil gegenüber Künstler, oft anderen Künstlern, und ich weiß aber oft auch nicht einmal warum. Und das ist, glaube ich, die Magie, was man in einer Jugend lernen kann. Da gibt es Dinge, die kann man im Nachhinein schwer erlernen oder sehr mühsam. Und wenn du als 12-Jähriger oder als 14-Jähriger in Südafrika zwei Monate auf Tour bist und in einer Kirche singst, auf einer Bühne, dann hast du, glaube ich, eine Grundsicherheit auf einer Bühne, diese Präsenz. Und ich höre es dann immer wieder auch, es hat sich auch veranstaltet für die Holis, wenn man das so und ich glaube, dass das schon jetzt im B2B die Kunden an sich, also das Schätzen, die mich buchen für René Rodriguez, und auch die Fans vor der Bühne merken, dass ich das, was ich da auf der Bühne mache, total ehrlich mache, total hundertprozentig sein kann. Und das kann ich nur sein, weil ich nicht nervös bin. Und das ist was sicher die Live-Gabe ist. Und das andere im Geschäft ist dieses, die Disziplin, Respekt vor älteren Menschen, Respekt vor anderen Menschen, das wird dann schon sehr, natürlich, abgesehen von der musikalischen, das war sehr klar.
Das heißt, du warst von Anfang an bei den ersten DJ-Auftritten nicht wirklich nervös? Oder, also bei uns war das schon, zumindest wenn ich für mich spreche, ein ziemlicher Prozess, nicht nervös zu sein.
Bei mir ist es wirklich ein Film, der da abläuft, den ich schwer beschreiben kann. Da schlüpfe ich ja wirklich in eine Rolle und spätestens beim Play drücken. Ich weiß oft auch nicht einmal, was ich dann tue. Im Nachhinein, das Problem ist, meine Freunde sagen das auch oft, ich werde nie vergessen, bin zu einer riesigen Show gefahren nach Wien zum Donauinselfest und da habe ich einen Main-Slot gehabt und ich wollte mich super vorbereiten. Und dann hat damals mein Vater gesagt, René, du kannst dich vorbereiten, was du willst, du spielst dann sowieso wieder ganz was anderes und du machst sowieso wieder ganz was anderes, wie du eigentlich vorher die vorbereitet hast, weil es passiert einfach.
Ja, es passiert auch einfach, dass bei Frühstück mit Bier mal das Handy läutet.
Ja, aber man muss ganz ehrlich sagen, ist nicht meins.
Obwohl man ehrlich dazu sagen muss, Karl hätte schon das ein oder andere Frühstück mit Bier miterlebt und wüsste eigentlich, dass er das Handy auf Stumm stellen soll.
Aber deswegen mag man euch ja, weil ihr seid geile Typen.
Das lässt man natürlich auch drinnen, das muss man ehrlich sagen. Bringt mir aber gleich zur nächsten Frage. Da habe ich eigentlich zwei Fragen. Die erste ist, als Musiker, als Künstler, als Muse muss man ja eigentlich locker, lässig, kreativ sein. Man muss sich treiben lassen. Ist es nicht total schwer, mit so einer Disziplin so eine Kreativität hinzubekommen? Das sind ja eigentlich zwei Gegensätze, oder nicht?
Ja, durchaus. Also und das ist auch so irgendwie ein Talent und auch aber auch die Herausforderung, glaube ich, bei mir und meinem Umfeld. Also ich entschuldige mich jetzt offiziell bei alle meine Freunde und Frauen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Ja, es waren ja nur ein, zwei.
Gestern.
Ich glaube, es ist ganz schwer zu wissen, mit wem man gerade spricht. Also ich bin so vielschichtig.
Du bist schizophren.
Das ist der medizinische Ausdruck. Aber ich kann es kontrollieren. Nein, ich würde ganz wirklich sagen, ich bin ein Chamäleon. Aber jetzt auf der positiven Seite und hoffe ich, dass ich doch ein angenehmer Zeitgenosse bin. Nur jetzt zum Beispiel, nehmen wir es so. Ich beschreibe es einmal so.
Ja.
Beruflich bin ich pünktlich. Ich habe noch nie einen Gig, bin ich spät gekommen. Egal, ob ich zwei Shows oder drei Shows am Tag gehabt habe. Privat komme ich fast jedes Mal zu spät. Das ist, das sind einfach zwei verschiedene Persönlichkeiten. Mhm. Und ich glaube, es ist aber, und deswegen mache ich schon so lange, weil ich bin einer, mir wird extrem schnell alles fad. Wenn ich ein Spiel ausgespielt habe, dann wird mir fad und dann mag ich was Neues machen.
Aber wie schaffst du
das
dann?
Und die Abwechslung macht das, glaube ich, auch so schön für mich, das, was ich mir da baue, weil es ist ja nicht nur Musikkarriere, es ist so vieles mehr, dass es spannend bleibt.
Wie schaffst du das dann beim Musikproduzieren, wo ja quasi Kreativität das Nonplusultra ist, immer wieder was Neues auszuhauen und mit einer Disziplin immer wieder was Neues auszuhauen? Das ist ja quasi ein eigens im Hintergrund geschaffener Drill Sergeant, der sagt, produziere jetzt was Kreatives, oder geht das?
Ich weiß nicht, wie es euch das geht. Das mal, habt ihr auch Schluck auf, wenn sie ein Bier in
der Früh trinkt? Ja, ganz normal, ja.
Desperados ist ein Traum.
Du, das hört noch ein paar Jahre auf.
sehr gut. Übung macht den Meister. Ja. Da sind wir eben am Punkt. Wieder eine super Rutsche. Übung macht den Meister. Es ist wirklich so, man kann sich ein bisschen Kreativität antrainieren. Mhm. Das klingt jetzt unromantisch, aber es ist ja so, wirklich, ihr wart ja gerade bei mir im Studio, the magic happens. Manchmal passiert einfach wirklich was Magisches und dann fällt dir die Idee ein. Und das Lustige ist ja, zum Leid von manchen Partnern von mir und Freunden, denen ich immer gerne Songs schicke, ich kann sagen, jetzt bin ich zu 1% fertig mit dem Song. Und am nächsten Tag kriegt er Demo und der Song klingt komplett anders, weil auf einmal ein Sound den kompletten Song wieder ändern kann und du hast auf einmal eine ganz andere Grundidee. Also es sind da schon Kämpfe, die ich selber mit mir, weil wir wieder bei Schizophren sind, weil es gibt nicht nur sonnige Tage im Studio, muss man ganz ehrlich sagen.
Das ist nicht leicht. Das hat mir auch der Pascal beigebracht. Ich war einmal so ein Typ, der sich gedacht hat, okay, man muss auf die Kreativität warten, auf die Muse ein bisschen warten, bis sie da ist. Aber manchmal muss man einfach hingehen und die Muse abschmusen, dass sie also aktiv sich dazu zwingen, kreativ zu sein, wenn dann kommt sie eher wieder. Also das ist schon interessant.
Also wenn ich mich bewusst hinsitze, Kreativität kann ich auch bewusst zumindest anstarten. Man kann nicht sagen, ob das Endprodukt dasselbe ist, wie wenn es spontan kommt. Das ist manchmal schon besser, wenn es spontan kommt. Aber ich bin schon der Überzeugung, dass wenn ich mich hinsitze und aktiv an der Muße arbeite, dass dann auch was kommt.
Ja genau, du hast das jetzt genau gesagt, jetzt nur mal verbildlicht bei mir im Studio. Der Disziplin René sagt, jetzt gehst du ins Studio und probierst zumindestens. Er macht mir, ich bin wirklich nicht verrückt, aber ich rede jetzt ein bisschen in der dritten Person, damit es verbindlich ist. Also nur mal das fürs Protokoll, schneidet das ja auch
nicht
aus.
Nein, du bist natürlich nicht verrückt.
Aber es ist so, wo ich sage, dieser gewisse Druck, den ich mir mache, der aber dann sagt, es ist nicht schlimm, jetzt in dieser Phase jetzt was zu zaubern, weil du brauchst das. Weil wenn ich jetzt sage, jetzt mache ich einen Song, dann funktioniert es schon wieder nicht. Wenn aber ich sage, jetzt sitze ich mich hin, dann gebe ich diesen Freiraum und diese Zeit, kreativ zu sein.
Die zweite Frage, die mich beschäftigt bei den Florianer Sängerknaben, ist, wieso singst du nicht selber bei deinen Songs?
Boah,
das du könntest jetzt, das ja, oder?
Da scheint.
Kannst du vielleicht einmal einen kurzen Kostprobe geben, wie das früher so geklungen hat? Der kleine René.
Da habe ich erstens mal Latein gesungen.
Kannst du das
noch? Ja, schon, aber ich habe es aufgehört und ich werde jetzt da nicht anfangen.
Das war so geil. Ja,
also ganz, vielleicht können wir einen Teaser machen, so am Ende vom Frühstück mit Bier vielleicht ganz kurz.
Nein. Aber das können wir, nein, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich rede so gerne mit euch, das machen wir im Teil 2.
Ein Marketing-Profi. Das war übrigens der Unternehmer.
Stimmt, immer.
Na, aber hast du überlegt, dass du selber mal singst?
Ja, doch.
In Latein.
Nein, es geht darum einfach, ich kann mich selber dabei noch nicht hören. Es kommt aber die Zeit, wo ich dann selber singen werde, weil zum Beispiel Calvin Harris macht das. Und aktuell bin ich noch nicht so weit. Und ich mache wirklich nur die Dinge. Da sind wir wieder jetzt, da ist der Unternehmer wieder weg. Ich mache nur die Dinge, wo ich wirklich sage, die kann ich unterschreiben. Die lebe ich, die fühle ich. Wenn ich das nicht tue, es ist ein bisschen so ein Spagat dazwischen, dann mache ich es nicht. Und ich glaube, dass jede Unsicherheit, die man hat, wenn man es jetzt nicht... Ich fungiere eigentlich immer so dieses absolute Ja. Manchmal sage ich ja, yeah. Weil wenn ich das sagen kann, dass ich sage, okay, willst du das jetzt machen? Und ich sage, ich bin mir nicht sicher, dann lass es. Willst du es machen? Ja. Dann mach ich's. Und dann ziehe ich es aber auch durch.
Aber wenn ich jetzt an den Song denke, das Nomine, Namasana, Namasana, Nomine.
Wie geht da der
Text? Das ist ja eigentlich...
Ameno,
Ameno. Das ist ja eigentlich ziemlich eine geile lateinische
ich
Nummer,
kann die, sagen,
ja, die ja einen elektronischen Hintergrund hat. Das wäre eigentlich geil, das vielleicht einmal Latein mit elektronischer Musik zu mischen. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd.
Ja. Weil die schreibt mir das schnell zu.
Was hast du Ja auf Latein? Ja!
Ja!
Ich glaube, das versteht ihn. Rodriguez auf Deutsch, du hast René, darf man deinen Nachnamen sagen?
Ja.
Seidel.
Das war doch super.
Wir bringen einen Seidel. Tschüss. Also, auf das Desperados.
Mann, ein Vollklasse Schmäh, den habe ich in der Hauptschule wenig gehört. Ja.
Das ist Gott sei Dank.
Ich hätte gerne eine halbe.
Aber woher kommt der Name Rodriguez? Wie bist du auf das gekommen und wieso? Rodriguez als Nachname?
Eine selten gestellte Frage.
Ja. Nein, beantwort's kurz.
Ich sage eigentlich fast jedes Mal was anderes, weil es einfach voll lustig ist. ist eigentlich schon mein richtiger Name, aber sagt's nicht, dass ich da bin. Ich bin nicht offiziell. Nein,
du hast gegoogelt und hast gedacht, Rodriguez hört sich geil an.
Nein, es war eigentlich wirklich so, mein bester Freund zu dieser Zeit. Ich habe schon mehrere DJ-Namen gehabt, war aber noch nicht erfolgreich, war sehr jung.
Was war das zum Beispiel vorher?
Sag ich nicht. Das ist aber nicht mehr richtig
peinlich. Ja, zumindest, komm.
Nein.
Ja, was?
Jetzt musst du schon was aussagen.
René. Ja, sag.
Fast hättest du es weggehabt.
Nein, komm jetzt an, du musst schon teasern. Wir googeln die, sagst du, wir schneiden es hinten noch rein.
Nein.
Sag.
Ich weiß es nicht mehr.
Jetzt komm jetzt.
Das kann doch nicht so schlimm sein, Alter.
Ah, okay.
Man muss
das
ja
noch einmal herstellen. Nein, schau, und das ist eine gute Brücke, aber die habe ich wirklich noch nie gesagt, weil, naja. Das ist richtig.
Ja,
das
sag
ist
richtig, ich gesagt.
Das ist richtig peinlich.
Der jetzt DJ Penis,
oder was? Nein, DJ Latino. Weil ich einfach früher ausgeschaut habe, da hat es diese Knitterhemden noch gegeben.
DJ
früher.
Latino. Ja, Stino, du hast eine relativ dunkle Haut eigentlich.
Ja, genau. Und ich habe damals schon wirklich ein bisschen südländisch ausgeschaut und bin immer mit Hemden umeinander gerannt, aufknöpfe, bis passt zum Bauchnabel.
Ja.
Und dann war ich immer so, weißt du, wenn das so 16-Jährige umeinander rennt mit so einem Hemd, schaut aus wie Latino. Das war einfach früher so. Ist aber auch wiederum die Grätsche zu Rodriguez. Also ich wollte dann später Personality reinbringen und da habe ich dann schon ein bisschen, obwohl ich 17, 18 war, schon ein bisschen Marketing-Affinität gehabt, wo ich gesagt habe, Die Leute brauchen was authentisch ist, und das ist mein Vorname, René. Das war vorgeben, und den restlichen Teil, stark, ja. Den restlichen Teil hat eigentlich dann, ich wollte ein bisschen Star-Appeal reinbringen, das heißt ein bisschen was Internationales. Mhm. Und da habe ich dann, mein bester Freund ist damals nach Lignano gefahren und hat damals nur so ein Diktiergerät gehabt, ist ja noch in einem Handy gewesen. Und hat sich am Pool gelegt und hat gesagt, es gibt eine Vorgabe, weil ich habe schon das Logo vor mir gehabt, RR. Sag ich, René steht, und dann brauche ich einen zweiten internationalen Namen mit R. Und dann hat er halt einfach wirklich so, René und einiges, und ich stopp. Und dann haben wir sich das angehört und haben gesagt, stopp. Und jetzt den nehmen wir. Und dann habe ich nur 2 Z genommen, weil ich mir gedacht habe, Rodriguez gibt es jetzt sehr viele, Fußballer und egal was. Haben wir gedacht, okay, Google optimieren, nochmal 2 Z. Geil. Und so ist es entstanden.
Also du hast es schon sehr strategisch gemacht. Also ja. Hat was Authentisches dabei sein müssen und was Internationales.
Ja, genau. Und so beschreibe ich mich ja. Also so sehe ich auch mein Konzept. Also ich möchte nahbar sein, aber trotzdem die Qualität von Internationalität repräsentieren.
Würdest du sagen, und du kommen wir jetzt schon ein bisschen zu der Pudelskern, du machst ja gerade ein Marketingstudium, würdest du sagen, das ist auch so ein bisschen dein USP, deine Positionierung als DJ, nahbar, aber international?
Ja, überhaupt diesen, also in Österreich dann sicher trotzdem auch, das war meine Grundmotivation auch, was mich immer so gestört hat, dass sie für DJs immer in Österreich, wie dann, also unter die Jungen, wie wir uns so entwickelt haben, immer international Stempel raufgegeben haben. Und ich habe mir immer gedacht, es kann doch nicht so schwer sein, dass ich sage, ich bin ein Österreicher und trotzdem erfolgreich. Mhm. Das war mein USP, mein erster, wo ich gesagt habe, ich bin leider überall hin und her gekommen, aber Oberösterreich, sagen wir es einmal so, und der aber trotzdem gute Musik macht. Das ist ja das. Das war schon mal Grundmotivation. Und das hat sich dann, und ich glaube, das ist auch das, wo sich dann Leute mit dann identifizieren können, dass sagen, okay, das ist eigentlich, der René ist der René, aber er steht dann schon auf einer Bühne und repräsentiert dann was.
Ja. Also ich habe letzte Woche ein Posting gemacht, wo ich einfach aufgerufen habe, mir zu verlinken, wer die jungen, neuen, coolen DJs sind, die ich am Schirm haben muss. Mhm. Und haben sich Murz viele alte Kollegen gemeldet auf Facebook und haben ganz arge Postings dazu gemacht, so jeder ist eh gleich in Österreich, jeder spielt eh dasselbe. In Österreich kann man ja eh gar nicht international werden und ja, es spielt eh jeder denselben Scheiß. Das war eigentlich so die Hauptantwort von vielen alten Kollegen. Siehst du das auch so? Spielt in Österreich jeder gleich? Kann man sich in Österreich überhaupt abheben in der DJ-Szene?
Ja, ich versuche es schon, weil erstens, man muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe einen gewissen Brand, eine gewisse Größe, und dann nehme ich mir sowas auch raus. Das ist aber ein bisschen ein Selbstvertrauen und eine Altersgeschichte geworden, dass ich sage, ich bin selbstbewusst, weil ich sage, die Musik gefällt mir und zu einem gewissen Grad würde ich das repräsentieren. Was schlüpfe ich denn in eine Rolle? Ich fange jetzt nicht an, dass ich selbstständig bin, Künstler bin und dann Schema F mache. Also ich möchte schon, also bei mir geht es jetzt schon musikalisch auch an die neuen Produktionen. Das ist so eine neue Ära nach dem letzten Album. Ich schaue immer, deswegen mache ich nur immer Alben, von Alben zu Alben denken. Und das ist auch die Sound-Personality, die hat sich jetzt gedreht, weil Mama Sita war zum Beispiel die erste Nummer, die ein bisschen so Tech-House war, aber trotzdem Party. Und ich möchte, wie Fischer international, möchte ich aber bis mit kommerzielleren Touch noch den Sound, weil das spiegelt es. Das ist das, was ich höre. Weil ich höre eigentlich Party, also wirklich coole Festivalnummern, aber Tech House einfach auch. Mhm. Und ich will das etablieren und die letzten Nummern, ich bin da jetzt froh, man braucht eine gewisse Standhaftigkeit, dass man das durchzieht. Weil trotzdem in der Karriere und auch jetzt dann, wenn du musikalisch was machst, gibt's dann wieder Leute, die sagen dann, kommen um die Ecken und sagen, na, die alten Songs waren besser. Ja, aber du musst auch sagen, aber das bin ich jetzt und das ist meine ID und ich weiß, dass ich habe das Selbstvertrauen, dass ich weiß, dass meine Fans, meine Unterstützer, und ich merke es ja auch, es ist ja auch trendy, aber international, bis dass es wieder nach Österreich kommt, schaue ich schon, dass ich das da schon etabliert habe, diesen Sound zu leben, und wenn es ich lebe, dann freuen sich auch die Menschen rundherum.
Das heißt, genremäßig geht es in Richtung Tech-House.
Ja, aber trotzdem Mainstage. Ich will in Tech-House, das ist ja genau das. Ich denke, dieses Genre-Denken gibt es nicht mehr. Und das glauben aber nur viele. Und da trauen sie sich nie auf Tech-House jetzt drüber, weil sie sagen, das sind keine Clubs. Nein, Fischer spielt auf die größten Bühnen der Welt. Nur in Österreich ist das noch nicht angekommen. Und er wird auch heuer im Electric Love spielen. ich bin mal gespannt, das wird einer der, der meistgehendsten Acts werden, weil der verbindet, ne, der hat was gemacht und das möchte ich mehr oder weniger ja nicht kopieren, aber mich inspirieren lassen. Er hat Tech House, was eine Szene-Musik ist, mit seiner Optik, dass er gestört, hätte ich fast gesagt, aber also Frühstück mit Bier gestört ist auf der Bühne, mit verrückten Hemd, mit einer richtigen Bühnenshow, weil das Problem war ja immer diese Hauserer, haben sie nie verkaufen können. Und jetzt möchte ich genau das in Österreich machen oder in eigentlich in Germany aus der Switzerland, weil das traue ich mir zu, der Brand werden, wo man sagt, der spielt irgendwie ein bisschen coolere Musik, aber er ist ein geiler, gestörter Typ auf der Bühne und mit meiner Show, glaube ich, kriege ich das hin. Ist ein bisschen ein Spagat, wird auch polarisieren.
Klingt gut.
Aber das ist eine Positionierung.
Wie geht das mit authentisch zusammen? Weil das ist ja dann trotzdem eine ziemliche Show, die du abziehen willst auf der Bühne.
Ja, die Show, die hat es ja immer schon gegeben, weil ich war ja immer ein Showman auf der Bühne, nur zu einer anderen Musik. Nur die Musik hat sich, was ich liebe, ein bisschen verändert und wo ich denke auch, da finde ich mich, da sehe ich mich, das spielt fast keiner. Ich spiele jetzt wieder immer mehr, weil ich merke es ja jetzt schon wieder, dass ich jetzt immer mehr Leute jetzt wieder auf den Zug aufspringen, weil man ist natürlich, wenn man einer der Marktführer ist, sicher auch immer inspirierend für Kollegen. Die sind jetzt auf einmal nicht mehr vor dem Hardstyle und dem Abtempo, weil ich habe schon vor 2 Jahren angefangen, dass ich das nicht mehr spiele, jetzt auf einmal doch trauen, wieder langsamer zu spielen und nicht mehr so hart, weil ich sag's ja ganz ehrlich, da ist wieder der Marketer, ich kann mir nicht vorstellen, dass da viele Frauen am Floor glücklich waren, wenn da der DJ da umeinander prügelt wie ein Wahnsinniger. Ja. Das war jetzt sehr oberösterreichisch, also sehr hart spielt. Ich denke da anders, wo die Mädels sind, sind die Burschen. Und wenn sie die Mädels wohlfühlen, dann fühlen sie die Burschen auch wohl.
Das war ganz immer einfach unser Ansatz.
Das war immer unser Ansatz.
Ja, und das
aber wir haben es nicht gemacht, dass die Burschen sich wohlfühlen, sondern dass sie wir wohlfühlen.
Naja, das folgt ja dann auch in Wahrheit. Also wenn wir so ehrlich sind, ja, nein, ich bin ja massiv seriös. Also nicht, was ich reichen lasse. So.
Aber das ist ein spannendes Thema, spannender Tag. René Rodriguez, der Shake, Shake, Shake gemacht hat. Dein großer Durchbruch, muss man trotzdem sagen. Dein Welthit, der ja um die ganze Welt gegangen ist und immer noch im Ohr ist von sehr vielen. Von dem gehst du jetzt eigentlich weg und entwickelst dich als Künstler weiter. Ist das irgendwie naturgemäß, dass sich ein Künstler alterstechnisch dann irgendwann weiterentwickelt und Musikstil ändert? Oder hast du auch lange Zeit versucht, da ein zweites Shake, Shake, Shake zu machen? Wie ist denn das, wenn man so einen Hit macht? Die Frage muss man stellen. Wie lange versucht man denn da, dass man den Folgehit quasi produziert?
Nein, ich habe, glaube ich, nur einmal probiert, im zweiten Album We Let It Burn eine Single zu bringen, die dann dem entspricht und ähnlich und mit ähnlichen Sounds war. Und dann habe ich einen Cut gemacht, weil ich habe schnell gecheckt, es geht nicht um Shake, 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 es geht um die Marke. Songs verkaufen schon lange keine Bookings mehr. Songs verkaufen nur mehr, wenn du einen richtigen Hit hast, dann verkaufst du 3 Monate. Und dann hast du die erste Attention. Die erste Attention habe ich ja schon gehabt. Jetzt ist darum gegangen, die Marke zu etablieren. Dann hast du einen langfristigen Erfolg. Jeder, der jetzt probiert, einen Song nachzubauen und den Hit nachzuwerden, wird ein One-Hit-Wonder bleiben. Das checken die wenigsten Musiker, aber das sagt ja jeder Profi, der lang im Geschäft ist, Manager ist. Es geht um die Marke. Ich kenne so viele Leute, die sagen, die kennen keinen Song von mir, aber in René Rodriguez kennen sie. Und um das geht's.
Bei den Buchens.
Ja, das ist jetzt im B2B. Aber auch, ich letztes Mal wieder einen Call gehabt mit ganz vielen anderen, der nicht elektronische Musik hört. Und das war mein Ziel. Der sagt, boah, ich höre gar nicht die Musik, aber René Rodriguez kenne ich. Und um das geht's, weil der kommt am Kronefest dann vor die Stage, weil der hört sich zwar eigentlich
Helene Fischer,
nee, ganz was anderes, aber den René Rodriguez, den habe ich schon ein paar Mal gehört, na, den schaue ich mir jetzt da an. Und das sind die Dinge, die verkaufen, das sind die Dinge, die überraschen und diese Momente, für die lebe ich, weil wenn ich Menschen überraschen kann, glücklich machen kann, das ist die Basis für das, was ich mache. Und nur mal musikalisch jetzt ein bisschen vielleicht tiefer reinzugehen, ich denke, die neue Musik, die ich mache, ist näher an Shake des Tech House, weil man es ein bisschen weiterspielt, weil ich habe da schon einen langfristigen Plan. Und es kommen jetzt ein paar Songs, die ähnlich wie die Shake klingen. Das ist sehr Insider-Wissen noch, weil es erst eine Nummer gibt, die aber jetzt Tiesto und alle schon spielen, die wirklich Shake ist, nur diese Melodie, das mit Tech House Sounds als Bassline drunter.
Das heißt, es wird einfach nur der Beat weniger, aber die Melodie.
Ja, und die kommt jetzt wieder. Vor allem kommen jetzt wieder, die waren jetzt diese Melodie, also diese Touch Sounds, die so ein bisschen so quietschen, war ja komplett weg. Und die kommen jetzt wieder. Und die kommen aber jetzt im coolen Segment und die wiederum kommen jetzt durch dieses, kommen es dann auch in das Mainstream. Und deswegen die Reise, was ich da jetzt mache, endet eigentlich bei einer Shake wieder, sage ich da ganz ehrlich, wie es ist, weil dadurch...
bei einer Tech-House-Shake.
Ja, weil, na, das klingt jetzt ein bisschen schräg, weil man sich das schwer vorstellen kann, aber ich weiß schon, erstens einmal kenne ich diese Wellen, die die Musikszene macht und wir landen da. Wir landen da hundertprozentig, weil die Shake war
wo
eigentlich...
Wo genau landen,
na, wenn's ehrlich bist,
wir landen wieder, wo wir
waren. Bei klubbiger Musik, cooler klubbiger Musik, die aber dann im Radio auch läuft. Ich sage jetzt zum Beispiel, ein Beispiel, es ist schon losgegangen mit House Loops von der Upper-Nummer, die was im Radio rennt.
Oder auch die Schaus ist ja auch so.
Ja, ja, genau, aber der Rasputin ist eigentlich eine House-Nummer mit einer Oldie-Nummer. Und wir kommen jetzt in dieses House-Segment und in diese House-Welle kommen.
Ist das der natürliche Gang, weil einfach Drum and Bass, Hardstyle, Abtempo-Nummern bis hin zu Frenchcore jetzt gerade die Festivals die letzten Jahre geflutet haben, ist das jetzt die natürliche Abkühlung, weil man sagt, irgendwann geht das einfach
hat's nicht mehr? Hat es immer gegeben. Das habe ich mal in einem Interview von Scooter gehört. Die haben, da hat es auch mal Zeit gegeben, wie Scooter riesig geworden ist, so sind die Tempos immer schneller geworden. Und irgendwann geht's nicht mehr. Mhm. Wo willst du denn hin? Und dann fängt's meistens von der Basic an. Mhm. Und das ist wirklich... Shake war ja, wenn du das definierst, keine Radionummer. Deswegen hat es auch nicht ins Radio geschafft. Man nur teilweise. Es war kein richtiger A-Rotation-Track. Das heißt, was wirklich die Großmutter um 9 oder 10 in der Früh hört, sondern wirklich ein bisschen... Abend-Nacht-Playlist und es war eigentlich ein Club-Track. Das war der up-to-date Club-Sound mit ein bisschen einer ID, einer eigenen, aber im Endeffekt, und da landen wir jetzt wieder, weil ich denke, und da möchte ich jetzt ein bisschen motivieren und mit euch anstoßen, dass die Club-Szene
Cheers,
wieder cooler ist denn je, weil das hat Corona für uns alle bewirkt. Dass die haben den Restart, weil die Clubs haben ja Riesenprobleme gehabt vor Corona. Keiner wollte mehr in Clubs gehen, jeder wollte nur mehr privat feiern. Mhm. Jetzt will jeder wieder in Club. Mhm. Und dann wird auch die Clubmusik da sein.
Also musst immer, ein das Reset. Ist,
ja, ich bin da ein bisschen visionär und denke und schau und probiere immer Monate, weil Jahre kannst du eh nicht, Monate vorzudenken, aber du hast dann Fortschritt wieder.
Natürlich war die Clubszene, glaube ich, halt auch ein bisschen vorbelastet jetzt schon von den vorgegangenen Generationen von diesem ganzen Sound, der da drin schon gespielt worden ist. Die neuen Generationen, die ist jetzt 15, 16, 17-Jährigen, die haben jetzt die letzten 3 Jahre keine Clubs miterlebt. Das heißt, die gestalten sich einer Club-Erlebnis ja wieder völlig neu.
Ja, und die wollen sie wieder neu, die wollen das wieder neu spüren. Dieses Adventure, dieses, was ist da Neues? Das hat bei den Clubs gefällt, weil es eben, wie du sagst, schon lang gegeben hat, weil das war auch, die Club-Culture war in den 90er, dass sie das irgendwann einmal langweilig wird, ist ja ganz normal. Und jetzt haben wir das wieder, also dieses Nachtleben wird dermaßen Boost kriegen.
Und wieder auferstehen,
glaubst du? Ja, ja, total, bin davon überzeugt. Deswegen trinke ich ja gern mit euch in der Früh ein Bier, weil das werden wir sicher die nächsten Monate im Sommer dann öfter machen, weil die Partyszene wird, es will jeder feiern. Bin überzeugt davon.
Die goldenen 20er.
Ich denke schon, ja.
Glaube ich auch.
Die nehme ich mit.
Bin ich ganz deiner Meinung. Und jetzt ist es eine spannende Frage für junge Künstlerinnen und Künstler. Du bist der alte Haus, hast viel Erfahrung gesammelt, hast viele dieser Wellen mitgemacht. Du bist da quasi ein Profisurfer auf der DJ- und Erfolgswelle. Was würdest du sagen, was gibst du jetzt am jungen 17-, 18-jährigen DJ mit? Was muss man wirklich beherzigen? Du studierst jetzt auch Marketing, beschäftigst dich viel mit Markenposition, auch in der Musikszene. Was ist denn das Wichtigste? Was müssen denn die Jungen jetzt machen, um diese Clubszene mitzunehmen?
Ich glaube, die Jungen machen eigentlich schon sehr, sehr vieles richtig. Wir haben auch in unserer Zeit sehr viel richtig gemacht, nur die haben ein bisschen einen anderen Zugang. Und das ist der Zugang, den ich sehr begrüße, ist, sie machen das, was ihnen Spaß macht. Das ist, du kannst sagen, was du willst, ob du einen Businessplan hast oder nicht oder brauchst. Es geht darum, Passion. In der Musik, Passion. Wenn du das liebst, wenn du sagst, dann kommt der nächste Schritt. Es sagen das 17 Leute, dass die Idee schlecht ist. Beständigkeit. Ein bisschen ein Kampfmodus, wo du sagst, aufgeben da mal einen Brief. Und dann zu verstehen, es wird da nichts geschenkt. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und daraus kommt für mich... musst du eigentlich nur ein Modell draus bauen, weil das ist das Rodriguez-Modell. Daraus resultiert der Energiefaktor schlechthin Glück des Tüchtigen, Nur des Tüchtigen. Mhm. Weil das Leben gibt dir viel Chancen, aber wenn du nicht fleißig bist und wenn du es nicht checkst, dann verpufft es.
100%.
Wenn du aber wirklich stetig arbeitest, an dich glaubst, Gas gibst, du bleibst, fair bist, respektvoll bist gegenüber anderen, dann wird dein Netzwerk automatisch größer. Man kann es eh sagen, weiß nicht, wahrscheinlich horchen sie die meisten ist ein bisschen später, wenn du ein Arschloch bist, das bist einmal, zweimal, dreimal, aber man sieht sie einfach wirklich öfter im Leben.
Ja. Mhm.
Und dein Netzwerk wird darunter leiden. Also überleg genau, wenn du eine E-Mail schreibst, wo du gerade erzornt bist, ob du die wirklich abschickst. Weil es muss nicht sein. Warum muss man in der Szene, und deswegen bin ich auch manchmal ein bisschen isoliert gegenüber Kollegen, dass ich nicht mit jedem Kollegen so richtig auf dick bin, weil es die wenigsten verstehen. Ich muss nicht geschissen sein.
Mhm.
Es ist so viel Platz auf dieser Welt. Warum konzentriere ich mich auf negative, wenn es positive Momente auch gibt?
Ganz starke Message. Können wir zu 100% unterschreiben. Mhm.
Und ich habe das bei Konter gelernt und die haben, das ist eine Plattenfirma in Deutschland, der hat es damals schon gecheckt. Und ich habe da immer gedacht, boah, harte Aussage, aber er hat recht. No deals with assholes. Das ist die nächste Geschichte. Egal wie gut der Deal ist, wenn ein Arschloch ist, ist ein Arschloch. Und das habe ich gelernt.
Das heißt, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, wenn du mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitest, dann schaust du auch zuerst immer, sind das Arschlöcher, verstehst du mit denen privat und dann machst du erst ein Geschäft oder wie funktioniert das? Man sieht ja auch in deinen Stories natürlich oft Collabs oder Zusammenarbeiten mit anderen Künstlerinnen und Künstlern. Da schaust du schon auf die Personality dieser Person auch zuerst.
Ja, genau. Es gibt für mich mehr Phasen. Es gibt nicht nur, ich mag wen und ich ist gleich mein Freund. Also ich habe schon mehr Phasen, weil mein engstes Umfeld suche ich immer sehr, sehr, sehr genau aus. Dann gibt es noch ein bisschen weiteres, das sind meine engeren. Und dann gibt es gute Kollegen. Und auch wenn einer jetzt charakterlich super ist und er ist nur Kollege, ist es ja auch cool, weil dann hat man super Respektbasis und es gibt ja nichts Besseres zu zusammenarbeiten, in egal welcher Branche, wenn der Respekt gegenüber dem da ist. Wenn ich nicht jeden Euro verhandeln muss, wenn ich ein Grundvertrauen habe, weil so viele Veranstalter buchen mich, glaube ich, auch, weil sie sagen, der René kommt pünktlich, beim René passt es, der ist professionell, der macht es und das ist ja ein Geschäft.
Und der liefert halt ab.
Ja, genau, und das ist eine Geschäftsebene, die teilweise vielen, viel mehr wert ist, als wie ein glühender Stern, der jetzt gerade ein bisschen leicht, aber nur Probleme macht. Und das macht aber wiederum den langfristigen Erfolg aus.
Mhm.
Also da, das widerspiegelt sich eigentlich das genau dieses, das, was ich vorher gesagt habe.
Du machst ja das jetzt, wie du sagst, langfristiger Erfolg schon seit 15 Jahren, sowas in der Richtung. Wie lange möchtest du das denn noch machen? Siehst du in 20 Jahren, 30 Jahren nur auf einem Electric Love spielen?
Ich beantworte die Frage nicht, weil ich ziehe das durch bis zum Schluss. Wenn es mir Spaß macht, ja.
Mhm.
Ich schließe es nicht aus.
Ja.
Nimm da David Guetta, Carl Cox. Die sind schon
ja, absolut.
Extrem alt.
Extrem alt. Entschuldigung Mama, Entschuldigung Papa.
Ja, ja in der Branche. Aber ich sage jetzt da zum Beispiel, jetzt machen wir Fußball, machen wir Sportler dabei haben, aber zum Beispiel Ulmer, der 36 Jahre bei Salzburg, hat gerade ein Jahr unterschrieben. Ich meine, 36-jähriger Fußballer, den findest du am Friedhof normalerweise. Also das ist...
zumindest seine Knie.
Ja, genau. Und der wird, ja, weißt du, was der nämlich hat? Weil der trainiert weiter, der ist bekannt dafür, dass er in der Kraftkammer vor und nach dem Training ist, wo alle anderen schon nach Hause gehen. Aber warum macht er das? Weil die Grundpassion passt. Der muss das finanziell nicht mehr machen, aber der findet das geil, was er macht.
Mhm.
Und solange ich das geil finde, solange es mir Spaß macht, werde ich es machen. Wenn ich, weil dann mache ich es geil. Dann weiß ich, ich mache es gut. Und wenn ich merke, ich mache es nicht mehr gut, dann ziehe ich in den Hut und finanziell geht es ja aus, dann mache ich was anderes.
Aber du hast ja auch vorhin schon gesagt, du machst natürlich deine Dinge oder viele deiner Dinge natürlich auch mit dem finanziellen Hintergrund. Du schaust, was funktioniert nicht. Was funktioniert bei dir sind Produktionen. Du produzierst auch sehr viel für andere, oder? Also soweit wir das richtig gesehen haben, bist du auch sozusagen unter Anführungszeichen Ghost Producer.
Mhm.
Gibt es da Leute, für die du schon produziert hast, die man nennen darf, wo du sagst, da würde man es eigentlich nie erwarten, dass du für die Leute Musik produzierst?
Oder Richtung?
Ja, da wiederum bin ich Profi, da bin ich eisern, da könnt ihr mir nur vier Bier geben, das sage ich euch nicht.
Aber hast du auch schon einen Schlager produziert? Zum Beispiel?
Oder bleibst du in der elektronischen
Ansätze
Musik?
Ansätze von Schlager, doch. Mhm. Doch, doch. Mhm. Nein, ich bin total offen. Ich habe gerade einen Werbejingle für VW gemacht, der nur Sounds von Autos war. Mhm. Wenn ich wo einen Sinn dahinter sehe, wenn ich wo einen Spaß dahinter sehe.
Und auch Geld dahinter?
Ja, das ist der Sinn.
Ja, also, ja, okay, ja.
Nein, aber Spaß und Sinn und die Gegebenheiten locker sein, Spaß machen, respektvoll sein, dann gern. Dann bin ich für alles dabei, weil wir haben nur ein Leben. Mhm. Also ich werde es jetzt nicht verschwenden.
Und? Weil wir nur ein Leben haben, hast du deine Zeit jetzt auch sehr gut genutzt. Du hast die Corona, die sage ich mal, spielfreie Zeit, die wird ja wahrscheinlich ewig so in der DJ-Erinnerung bleiben als die spielfreie Zeit.
Die gesunde,
lebensfrohe, spielfreie Zeit genutzt und hast Marketing studiert. Du hast gesagt, ich will nicht sinnlos meine Zeit vergeuden, sondern ich will was Gescheites machen. Hast Marketing studiert und hast dich da auch auf jetzt da spezialisiert auf das Marketing, die Markenposition von Musikern. Um was geht's da genau und wo? Warum hast du das gemacht? Was war deine Intention?
Manche Dinge gespürt. Ich weiß noch nicht genau, warum ich es gemacht habe. Nein, ich habe immer einen Plan A, einen Plan B und meistens auch einen Plan C.
Was waren die? Kannst du uns die kurz sagen? Plan A ist
DJ? Ich nütze es für René Rodriguez, für meine Tätigkeit. Der Plan B ist, wenn es die Branche nicht mehr gibt und es war zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar, dann habe ich
ein Studium
mit meinem Netzwerk Gold wert, weil ich habe in Wahrheit eine Social Media, also eine Marke Social Media technisch gefestigt, Markenaufbau. Also ich bin in Wahrheit Social Media par excellence ein paar Jahre richtig gut gemacht. Es gibt natürlich jetzt TikTok und Talk, wo ich mir jetzt auch hart tue, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber im Endeffekt weiß ich, wie man im Social Media eine Marke positioniert.
Wie macht man das?
Das dauert länger. Brauchen wir mehr? Kostet dann ein Honorar. das habe ich eigentlich jahrelang bewiesen und das wollte ich natürlich fachlich untermalen. Das heißt, das wird dann ein richtig geiles Portfolio, wenn ich wirklich in die Wirtschaft gehen möchte. Mhm. Plan C ist einfach auch sehr aus der Kindheit. Ich war schulisch extrem schwach. Mhm. Und meine Mutter ist alleinerziehend und ich werde heute noch nicht vergessen, die Elternsprechtage, wo die Lehrer, muss man wirklich auch sagen, zu Recht oder manchmal sehr unzurecht sehr böse waren und gesagt haben, aus dem Buben wird nichts. Und das hat nicht mir so weh da, sondern meiner Mutter. Das habe ich gemerkt, weil die war traurig. Ich mache mir eh meine Geschichte. Aber dann haben wir jetzt wirklich gedacht, das Studium ist...
Eine Legitimation. Nein,
ich glaube, die Zeit nehme ich mir, dass ich in die Schule noch mal fahre zu dir und der Lehrerin und zeige dir meinen Master. Mhm. Dann mache ich einen Augenzwinkern und gehe wieder heim. Nein, das ist jetzt, ich mache es jetzt nicht für Lehrerin, aber ich mache es auch für mich und für meinen eigenen Selbstwert, weil natürlich der Selbstwert in der schulischen Situation in manche Fächer darunter gelitten hat, was ich extrem schwach finde für Lehrer, weil die einfach gar nicht wissen, was
aber
die für
cool,
eine Macht haben.
Aber es ist cool, dass du das auch zugibst und sagst,
hey, das ist eine Schwäche für mich gewesen.
Das ist cool, ja.
Ich muss mir jede E-Mail viermal durchlesen, weil ich einfach, ich schätze einmal, ich bin kein Klassischer, aber ich habe sicher Ansätze für Legasthenie. Glaube ich schon. Und den störe ich mir einfach. Ich schreibe eine Masterarbeit mit 100 Seiten.
Ist geil.
Obwohl ich die Schwäche habe.
Und was bei einer Masterarbeit hilft, ist Bier. Und darum kommt jetzt der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Der bringt uns frisches Desperados.
Aha. Wir stoßen einmal an, Cheersy. Und das ist jetzt so also der Moment, wo wir vom ernsten Schulischen vielleicht auch zum lustigen Schulischen kommen, nämlich zu Rauschgeschichten, Jugendsünden, zu irgendwas, was dem René Rodriguez mal passiert ist, was für alle anderen lustig war, aber für die nicht so. Und da wollen wir jetzt schon eine Geschichte hören, René, die es nicht immer erzählst, so eine DJ Latino-Geschichte.
Man, das ist so schwierig, weil einerseits will ich es jetzt spannend für euch machen, aber andererseits will ich nicht, dass man das einholt. Und nein, es sind schon die ein oder anderen Dinge passiert. Lass mich gerade ein bisschen sortieren, was da...
Was war einmal lustig, hauptsächlich irgendwie... Ja, man, beim DJ muss man ehrlich sagen, das wissen wir auch, eine Rauschgeschichte passiert schon einmal.
Man, was immer lustig ist, natürlich, aber das Problem ist, ich muss jetzt in kürzester Zeit sortieren, was ist medientauglich und was nicht.
Schieß einfach drauf los.
Naja, das glaube ich schon für euch, aber ich will das nur ein bisschen länger machen. Nein, also Das Problem ist, es ist richtig viel passiert in den letzten Jahren bei mir. Rauschgeschichten, da habt ihr mir jetzt ein bisschen angefallen. Da habt ihr mir jetzt einen falschen Fuß erwischt.
Wir können auch ein bisschen Zeit einschneiden, das passt schon.
Schon.
Ja.
Jetzt habt ihr für Werbepause hättet jetzt einen Platz.
Ja, super. Hier kommt übrigens die Werbepause für Desperados.
Und René Rodriguez. So, jetzt haben wir sortiert. Was kommt? Eine berufliche Rauschgeschichte?
Ja, oder private, genau, gern.
So eine interessante Trennung.
Ja, die ist oft nicht so leicht. Nein, man muss auch ganz ehrlich sagen,
Jetzt hat er was.
Ja, die hätte mir fast mein Leben gekostet. Und zwar, ich meine, die ist jetzt mehr oder weniger lustig, ja schon, aber auch richtig peinlich. Und ich habe aufs Ritsche Beach gespielt. Genau.
Aus der Gostritsche.
Schöne Grüße an Martin, weil der war in dem Moment, wäre der gerne in Erdboden versunken, weil der hat ja nicht nur die Reise veranstaltet, sondern hat auch lange mein Booking und Management gemacht. Und habe dann in einem Club gespielt namens Noah. Es war die Closing, sold out, mega Stimmung. Ich war halt da in diesem Jahr sehr überspielt, also sehr viele Spiele, sehr, sehr viele Gigs gehabt. Ich glaube, an dem Tag habe ich 3 Shows gehabt. Hab dann angefangen, die werden nicht vergessen, in Passau. Das war der erste Slot zum Mittag, glaube ich. Dann bin ich weitergefahren Richtung Burgenland und dann noch die Nachtshow in Kroatien. Also kannst du dir vorstellen, wie ich da unterwegs war. Und da war es auch wirklich so, ich habe halt auch das eine oder andere getrunken.
Und ja, 3 Shows in einem Tagesschau.
Ja.
Nur dazu so weit auseinander.
Ja, wirklich. Und ich war wirklich sowas von am Limit. Man muss ja sagen, da war es auch oft, es war im Sommer, da war es richtig brennhaus auch noch in die Shows. Und dann ist nach dem Opening, gehe ich halt immer aus und selbstbewusst und schreie natürlich eine Hallo und begrüß. Und in Kroatien ist ja das jetzt, die finden manche Sachen nicht so lustig. Und ich habe dann halt reingeschrien, was wird der Kassen? Also ich habe im Noah gespielt und habe den falschen, und dann auf dem Beach ist ein extremer Konkurrenzkampf.
Ja, wie heißt der? Aquarius?
Nein, da daneben, da, jetzt fällt mir nicht ein.
Calypso?
Nein, der letzte. Welcher fehlt noch? Papaya. Schau, so habe ich es ausgestrichen aus meinem Wissen. Hallo Papaya. Und der Martin hat mich so angeschaut, Noah hat danach noch geschrien, aber die Show war gegessen. Es hat jeder nur mehr, es war eine richtig gute Show, aber also die finden das gar nicht lustig in Kroatien. Also das,
bist du aber gegangen von der Bühne und...
Nein, dann habe ich so da... Das stimmt gar nicht, das habe ich gar nicht gesagt. Das hast du nur gehört. Und ich habe wirklich dann ein paar Mal in den Club gespielt und Gott sei Dank noch.
Also das ist so, wenn du im Rapid-Stadion sagst, Hallo Austria eigentlich.
Ja, genau so ist es.
Ja. Es war für die Leute eher nebensächlich, aber für die Clubbetreiber war das... also das war eigentlich das eins der größten No-Gos, was man nicht machen kann in Kroatien. Ne? Und es war dann wirklich, ich habe dann noch 2-3 Mal dran gespielt. Und das Lustige war, es war gegenüber transparent, wo das Noah-Logo um war. Und jedes Mal, wenn ich gesagt habe, wenn ich moderiert habe, habe ich auf dieses Schild geschaut, dass mir ja dieser Fehler nicht mehr passieren kann. So habe ich mich jetzt fokussiert. Und das mache ich jetzt übrigens in jedem Lokal. Ich gehe, bevor ich aufgehe auf die Bühne, schaue ich, ob irgendwo das Logo oder der Name hängt.
Ja.
Und das passiert mir nämlich regelmäßig, weil ich weiß oft da im Sommer nicht, in welchem Bundesland das ich bin. Ja. Weil ich einfach wirklich, du bist so fokussiert, was du machst.
Ja.
Es ist eigentlich nebensächlich, wo du es machst.
Ja.
Das erinnert mich an den Wolfgang Ambrost, da habe ich mir ein Konzert gesehen und er hat einfach den falschen Ort gesagt, wo er war.
Ja, da merkst du, brauchst Urlaub.
Können wir nachvollziehen. Apropos Martin Reitstetter, Ostwerker Sütsche, der lange dein Management gemacht hat. Du bist ein bisschen eine Personalunion aus Struktur und Kreativität. Wieso braucht jemand, der so viel Struktur dann trotzdem hat? Das sieht man in deinem Studio. Wieso brauchst du ein Management? Wieso macht überhaupt wer ein Management? Und du hast es ja vor kurzem gewechselt, weil der Martin einfach schon nicht mehr zusammengekommen ist. Mhm. Was macht einen guten Manager aus? Was macht der für dich? Und wieso brauchst du überhaupt einen Manager?
Ich habe lange ein Management vor Martin gehabt. Und das war halt so typisch Künstler-Management-Beziehung. Und das wollte ich einfach nicht mehr, weil ich habe gemerkt, dass die Leute mit mir als Persönlichkeit sehr gern zusammenarbeiten. Und da kommt der Businessman wieder raus, das war eine reine Businessentscheidung, weil ich mir gedacht habe, Qualitätsmanagement. Ich will nicht, wenn mich ein Veranstalter bucht um viel Geld, Und ich empfinde das noch immer sehr viel Geld und nicht als selbstverständlich. Mhm. Dann hat er nett und respektvoll zu behandeln zu werden. Habe ich jetzt einen Satz? Ja, ist es eh. Es ist Gott sei Dank nur Audio. Ja. um was es geht, ist das, wenn ich jetzt einen Fernseher kaufe beim Saturn, da möchte ich auch nicht, dass der Verkäufer ungut ist. Mhm. Natürlich, wenn jetzt der Kunde unverschämt ist, muss man natürlich auch ein bisschen dagegen wirken, das ist klar. Und das hat nicht mehr gepasst. Und deswegen haben wir dann den Martin, der war ja damals ein frisch gefangen da aus dem Empire St. Martin, ein Kellner, da habe ich das Talent, des Geldes, also dass er umgekommen, der ein bisschen, das meine ich jetzt respektvoll, der Bauernschlauheit, habe ich gemerkt, die ich auch habe, und wir haben eine super Connection gehabt, und dann habe ich ihn eigentlich als Quereinsteiger in diese Branche eingeschult und immer mehr, er hat sich dann super entwickelt, er hat selber extrem gearbeitet, und das war dann der Grund, wo ich habe da ein Konstrukt gebaut, das war vom DJ Antoine eigentlich ein bisschen abgekupfert. Der hat auch lange kein Management gehabt und hat sein eigenes Management in der Firma direkt drinnen gehabt. Das ist natürlich auch ein finanzieller Aspekt. Weil Management extern nimmt er mehr Prozente als wir interner.
Was ist der normale Prozentsatz, damit man ungefähr...
Ich höre es immer nur. Also es gibt wirklich von internationalen Künstlern, die fast 50% haben. Also die was
Bushido
abgeben.
Hat ja auch.
Bis 10%. Also ja. Und das war dann wirklich der finanzielle Aspekt. Und der andere Aspekt ist ja auch das, warum man Management braucht, um auf deine Frage zurückzukommen, ist, wenn jetzt ein Veranstalter kommt und der macht ja auch sein Business, der will den besten Preis haben, ist ganz legitim. Jeder hat sein Business. Der sagt aber, naja, der und der Künstler bringt mir vielleicht nicht so viel, weil der andere hat viel mehr Fans und da. Ich als Künstler könnte das emotional nie richtig verkaufen und argumentieren. Ich würde mich emotional voll befangen fühlen und angegriffen fühlen als Künstler. Mhm. Und du sagst, der René, du verkaufst nicht so viele Tickets, wird günstiger. Dann sage ich, ich verkaufe schon so viele Tickets oder irgendwie, ich wäre emotional. Mhm. Und das hat keinen Platz im Business. Also im Business gehört einfach dann einfach... Ja, argumentiert, warum.
Also es braucht einfach eine andere Person als den Künstler selbst.
Ja, weil das hat schon einen Vorteil. Dieses Persönliche hat im Business nichts zu tun. Und ich bin ein totaler Feind von Ego im Business. Ego im Business, wenn ich einen triff, der ein Riesen-Ego hat, der zahlt viel Geld. Weil sein Ego lässt es nicht zu. Also wenn ich das nur spüre, dass der Gegenüber ein Riesen-Ego hat, hat er verloren. Mhm. Weil das Ego... lass dem emotional behaften, lass dem nimmer das aus der Vogelperspektive beachten und betrachten, und den kann ich, wenn ich psychologisch ein bisschen schlau bin, richtig schnappen, und dann ist er in dem Kreislauf drinnen, dann kommt er selber nicht mehr raus. Und das ist deswegen Ego und Business bitte nicht.
Mhm. Spannend, absolut nachvollziehbar. Was mich jetzt noch interessiert, René, wir sitzen in einer wunderbaren Wohnung, trinken ein kühles Bierchen am Vormittag. Du bist der fescher Bursch.
Danke.
Du bist der sympathischer Bursch. Wo ist denn die Frau? Kommt die jetzt dann aus dem Schlafzimmer raus? Wie ist denn das als begehrter Junggeselle, der viele Shows spielt und kein Kostverächter zu sein scheint? Wie geht sich das überhaupt aus? Eine Freundin, Liebe in diesem Business? Kannst du dir das überhaupt vorstellen? Bist du ja doch, und das muss man jetzt da völlig respektvoll sagen, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste, weil du... Bist du in unserem Ötter?
Schön, voll respektvoll.
Ja, bist du in unserem Ötter? Wie ist das? Gehen Sie da eine Freundin aus in dem Business? Oder geht das eigentlich stil- und image-technisch schon gar nicht?
Nein, sowohl als auch. Ich habe sicher, man muss ja auch, ich bin immer Freund von Selbstreflexion, wo ich sage, manche Sachen machst du gut, manche machst du nicht so gut. Und für mich war mein Job alles. Es hat keinen Platz gegeben. Ich bin schon ein Mensch, wo ich sage, mir ist wichtig, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Und ich habe dann die Frauen, ich habe Freundinnen gehabt, die habe ich mehr oder weniger ziehen lassen. Das klingt jetzt komisch, aber wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade andere Perspektiven, und da werde ich Sachen machen, die verletzen. Und das will ich nicht. Da habe ich wirklich, das waren ganz jung, die Entscheidungen. Und ich habe einfach wirklich, ich wollte meinen Plan durchziehen. Und ich will aber einer Frau, warum, das ist der Grund, warum ich wahrscheinlich noch nicht verheiratet bin und noch keine Kinder habe, ich will einer Frau nicht vorwerfen, das ist wäre das Schlimmste, was ich einer Frau antun könnte, in 10 Jahren sagen, du bist schuld, warum mein Traum nicht in Erfüllung gegangen ist.
Was?
So, wiederum, das war jetzt
mein Handy?
Ja, das war jetzt der andere. Man muss ganz ehrlich,
das war jetzt der Pascal.
Ja.
Das war das Parkticket.
Ja, ja.
Ja, aber bleib bei dem aber Thema.
Ja, genau. Ja, und um das ist gegangen. Also das Gefühl habe ich sehr lange gehabt, wo ich gesagt habe, es gibt nur ein Entweder-Oder. Weil ich schon um 2 in der Früh eine Idee habe und da wirklich aus dem Schlaf munter werde und denke,
das muss ins Studio gehen.
Ja, weil was mich wurmt ist, wenn ich einen Song nicht hinkriege und dann komme ich tagelang nicht drauf und dann auf einmal fällt es mir in der Nacht ein und dann muss ich es umsetzen. Und da muss eine Frau schon sehr, sehr geduldig sein. Und
gut, aber das wäre wahrscheinlich mit der richtigen Frau auch vereinbar, oder nicht? Ist das nicht schon ein bisschen ein Selbstschutz auch manchmal gewesen?
Ja, nein, total. Also da gebe ich dir recht. Also da, das habe ich einfach nicht so hingekriegt, möchte ich aber natürlich jetzt schon ein bisschen jetzt bewusster behandeln. Also es ist nicht so, dass ich jetzt da auf der Straße rumrenne und sage, ich suche. Aber
Ladies and Gentlemen, René Rodriguez is on tour. Ladies.
Aber du würdest gerne irgendwann einmal heiraten und Kinder haben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte jetzt, also ich weiß eigentlich genau, 2 Kinder haben, weil ich bin halt Einzelkind. Ich meine, ich bin zwar im Internat groß geworden bei den Flanders Engeln, aber trotzdem.
Das erklärt einiges.
Ja. Das ist ein geiler Tipp, bitte. Was? Dankeschön. Man muss ja bei euch die Komplimente rausziehen.
Na gut, aber Frauenkinder stehen auf jeden Fall im Plan. Das ist,
ja, auf jeden
das
Fall.
Das heißt, während der Corona-Zeit vielleicht auch merkt dann wahrscheinlich, oder?
Genau, wie ein Finker auf Malle oder Ibiza. Das steht auch auf dem Plan.
Ah, auf Malle oder Ibiza.
Ja, ich liebe Spanien.
Rodriguez.
Ja, sowieso.
Ja,
Name ist Programm.
Ja.
Latino.
Nein, ist eklig. Ah, den werde ich, das wird mich verfolgen.
Wie ist das, René? Hat man als Künstler in deiner Liga, gerade jetzt auch mit Corona, hast du auch manchmal mit Existenzängste zu kämpfen? Hast du auch gerade am Anfang von Corona irgendwie Angst gehabt, dass ich als Künstler nicht durchgehend mein Brot verdienen kann?
Bevor ich zu der ernsten Antwort komme, habe ich als Marketer, weil ich ja gerade ein Marketing, eine Marktforschung jetzt vor. Und zwar, alle, die diesen Podcast hören, und wir haben jetzt schon fortgeschrittene Zeit, das sind jetzt richtige
Fans.
Frühstück mit Bier-Fans. Die dürfen mir kurz mit Latino reden.
Schreibt doch bitte jetzt eine Instagram-Nachricht an René Rodriguez mit DJ Latino.
Das ist mir gerade eingefallen, das war eigentlich ein Qualitätscheck, wie viel das wirklich war.
Ja, sehr gut. Schreibt uns und DJ René Rodriguez.
Aber ihr dürft es jetzt nicht auf die Socials verbreiten.
Nein, macht man nicht.
Das bleibt wirklich.
Das bleibt unter uns.
In 5 Minuten kommt dann der Gesang, oder?
Der kommt dann vielleicht dann in Teil 2. Also, das ist jetzt ein intimes Game. Mit Frühstück mit Bier und René Rodriguez. Schau mal. Okay. Jetzt zu deinen Existenzängste. Existenzängste haben mich immer schon geplagt. Also meine Mutter, ich bin mit meiner Mutter sehr eng und die Existenzängste waren immer extrem, muss ich schon sagen. Aber die haben mich auch wiederum angetrieben, nie stehen zu bleiben. Die Existenzängste sind jetzt durch Corona ein bisschen weniger geworden eigentlich, weil
spannend.
Schlimmer kann es nicht werden. Und ich habe das jetzt überstanden und ich denke, wir sind, jetzt muss ich mal wen zitieren, Licht am Ende des Tunnels. Ich glaube, den haben wir jetzt wirklich. Das war aber nicht politisch. Das spüre ich jetzt, dass wir das schon sind. Und ich habe die Wohnung da halten können. Ich habe mein Business läuft noch mehr oder weniger. Und ich weiß, es wird immer mehr laufen. Und ich prophezeie auch euch als Künstler goldene Jahre. Also ich denke, dass die Künstler, ich glaube, die Corona-Krise und deswegen, das bestärkt mich. Vielleicht bin ich einfach wirklich ein endloser Optimist, aber das motiviert mich aber, dass ich sage, ich glaube, das Bewusstsein an österreichischen Künstlern ist gestiegen. Die Wertschätzung ist wieder gestiegen. Wir sind ein Teil der Kultur. Lustigerweise hört man jetzt immer mehr in Österreich, es gibt es in Deutschland schon extrem lang in Berlin eine Clubkultur, von der spricht man. Jetzt davon wird in ORF von einer Clubkultur gesprochen. Und ich denke, es ist ein Bewusstsein geschaffen worden, es ist wiederum, dass es uns gibt, dass man auf das schauen sollte. Und von dem her, die Leute wollen feiern. Und wenn ich mir das so zusammenrechnet auf dem Rodriguez-Kalender und Rechner, wird es spannend die nächsten Jahre, denke ich schon. Für
also
uns.
Du glaubst ja, die Wertigkeit steigt, wir werden den Salzburger Festspielen irgendwann mal ebenbürtig sein.
Das gibt es ja in Wahrheit mit Electric Love, das ist ja schöne Grüße auch an Manuel und so.
Wo hat mehr Zuseher und mehr Gäste wie die Salzburger Festspiele.
Nein, würde nicht sowohl als auch sagen, aber ich sehe die Salzburger Festspiele im elektronischen Bereich ist Electric Love. Ja. Das ist Pardon dazu und auch man muss auch immer sagen, man sieht bei uns immer nur, also es gibt zwei Sachen, was missverstanden wird, aber ich glaube auch zu Recht, also auch bei den Zuhörern oder von generell auch der Zielgruppe, bei uns geht es um Alkohol, Party und irgendwie und lustig. Aber eins, es gibt zwei Dinge, die sollte man sich, das will man nicht sagen, aber in Wahrheit, es ist unromantisch zu sagen, aber es ist ein Riesenbusiness. Das wird immer unterschätzt. Musikbusiness ist immer so das Holler-der-Rot-Business. Aber es ist eine Branche, die hochkomplex ist und wo extrem viel Geld verdient wird. Nicht ich jetzt nicht, aber andere. Aber nein, es ist extrem viel Geld in Umlauf. Und die zweite Geschichte ist, es ist Kultur. Auf eine gewisse Art und Weise, weil es provoziert, es ist inspirierend und ich finde, es geht los mit Kultur, wenn es Menschen vom Alltag inspiriert und entschleunigt. Das ist für mich Kultur und das dann wir.
Mhm. Absolut. Du hast vorhin gesagt, Radio, Shake, Shake, Shake ist kein typischer Radiosong. Ist es für dich schwierig, als österreichischer Künstler auch im Radio und Fernsehen in Österreich wahrgenommen zu werden? Unterstützen die da die österreichischen Medien auch genug als Künstler und Kulturschaffender? Würdest du da manchmal ein bisschen mehr Wertschätzung auch wünschen?
Lustigerweise, ich habe deswegen, wenn wer sagt, Shake ist die erfolgreichste Nummer, dann muss ich mir leider ein bisschen so sagen, es kommt darauf an, welche Werte das man sieht, weil Shake hat es nicht ins Radio geschafft. Stand My Ground war der erste Radiosong. Der ist mir 10 Jahre später passiert. Und das bestätigt mich dann auch, das weiterzumachen, aber es hat Songs gegeben, die dann in YouTube besser performt haben. Das heißt, das ist so schön, jetzt auch in die Experteninterviews bei der Masterarbeit, da ist eine Frage von mir drinnen, was sind Merkmale eines erfolgreichen Künstlers? Und dann habe ich zum Beispiel von Manuel Reifenauer als Antwort gekriegt, ja, man muss aber auch mal Erfolg definieren. Was ist Erfolg? Und wenn ich jetzt Erfolg nehme, dass meine Mama und mein Papa meinen Song im Radio hören, mein Papa war voll glücklich, weil der in der Arbeit war und davor mir hört der René Rodriguez Stand My Ground. Kann ich sagen, mega super.
Also, das war Erfolg.
Das ist mit Shake nicht gewesen, weil mein Vater hat bis vor 5 Jahren nicht gewusst, was ich tue. Er hat das nicht einordnen können. Also die österreichischen Medien... Lustig, genau. Und da habe ich dann Treffpunkt Österreich mitmoderiert, eine Stunde bei Ö3 und muss dann ganz ehrlich sagen, war positiv überrascht, hat so ein Gespräch vorher gegeben, Clemens Stadelbauer und Benny Hörtnagel, die dann sofort eigentlich Sachen über mich gewusst haben, wo ich mir gedacht habe, jetzt kann man eh sagen, Alter, ihr wisst eigentlich alles
von mir. Sie haben die eigentlich eh am Schirm.
Sie haben mich am Schirm, sie beobachten mich und man muss aber auch manchmal ein bisschen selbstkritisch sein, weil die Musiker sagen immer, wir werden zu wenig und das tut's. Aber wenn ich selbstkritisch mich ein bisschen auch hinterfrage, waren aber viele Tracks nicht dabei fürs Radio. Die haben was Richtiges gesagt und das war für mich Mindset ein Changer, wo ich zum Beispiel gar keine Radiopromo mache für manche Songs, weil ich weiß, es passt nicht, weil er sagt, du, der Autolackierer bis zur Verkäuferin horcht den Song im Radio und die dürfen nicht wegschalten. Und das verstehe ich mir vor, wenn ich jetzt weiß, wenn mir einer sagt zu mir, ein Freund von mir, ich spüre meinen neuen Song vor und der sagt, das könnte ein Radiosong sein, dann stelle ich mir das vor und denke, nein.
Geht sich das aus
da
oder
bin ich wirklich selbstkritisch. Und diese Selbstreflexion, Selbstkritik sollten sich auch ein bisschen mehr Künstler auch gefallen lassen.
Das bestärkt mich in der Annahme, dass wie viele Hände hat der Oktopus ins Radio gehört.
Ja, ja.
Obwohl man natürlich dazu sagen muss, dass zum Beispiel...
100.000 Hände. Schaut euch so an.
Ja. Obwohl man natürlich dazu sagen muss, dass zum Beispiel Corona Hit jetzt gerade beim letzten Radiotest 3% mehr an Hörerinnen und Hörer gewonnen hat. Hat quasi aufgebaut und andere wie Ö3 haben abgebaut. Oder sind gleich geblieben. Mh. Das heißt, eigentlich Krone Hit, die ja auch alternativere Musik spielen, beziehungsweise elektronischere Musik, also auch eigentlich mehr in dein Genre gehen, sind am Vormarsch. Das heißt, vielleicht ändert sich auch ja die Radiokultur hingehend.
Ich glaube, das ist in sehr vielen Branchen und da wird die Radiokultur genau dasselbe haben. Also auch schöne Grüße an Krone Hit, da habe ich auch sehr viele Freunde, ich war oft den Kindertraum mitmoderiert und dann haben wir uns heuer auch wieder getroffen unter Meinrad Knapp, Anita und ich kenne wirklich extrem viel von Krone Hit und das ist eine super Familie, ein super nettes Team, schon auf Jahre und erst einmal, harte Arbeit wird immer belohnt. Das ist die erste Geschichte. Und das zweite ist, nach Corona, glaube ich, auf jeden Fall, und das ist in Österreich ein bisschen ein Irrglaube, das sind immer so diese Sesselvertreter, die sich keine Entscheidungen probieren zu treffen, die werden bestraft, weil Mut wird belohnt. Und da sind wir jetzt genau bei dem, umso mutiger du, man kann sich ruhig einmal ein bisschen was trauen. Krone Hit ist mutig, Krone Hit probiert, die haben nicht die besten Voraussetzungen, weil es natürlich kein staatliches Radio sind, sondern die müssen wirklich schauen, wie sie Geld verdienen und sind trotzdem mutig. Und da, Chapeau.
Mut wird belohnt, ein schönes, Schlusswort.
Nicht gut, aber mutig.
Da werden wir wieder, da schließt sich der Kreis.
Ja, aber machen wir das im Teil 2 oder erklärst du
das? Das machen wir im Teil 2.
Wahnsinn, René, vielen Dank, war ein super spannendes Frühstück mit Bier. Zum Schluss haben wir immer noch kurze Fragen, kurze Antworten, ein Bier-Rap.
Bier-Word-Rap.
Dein größtes Learning jetzt auch vom Studium, beziehungsweise was du vorher gesagt hast, wie macht man ein erfolgreiches Marketing auch auf Social Media?
Kurz. Authentizität.
Wie heißt das Wort?
Authentizität.
Authentizität.
Ihr zwei seid echt Fans von dem Wort Authentizität.
Ja. Authentizität.
Ja. Nein, ein Mensch ist ein Mensch. Geil ist, wenn du ein Produkt bist oder hast, und es ist ein Nutzen da, es geht wirklich ums Produkt und es ein geiles Produkt ist und man muss die Sprache der Zielgruppe sprechen.
Aber das heißt ja ganz kurz noch, weil du bist ja jeden Tag irgendwie auf Social Media aktiv, ist das auch wichtig, dass du jeden Tag irgendeine Story machst, Hauptsache du machst
es? Ja, es wäre wichtig, aber ich bin gerade ein wenig, tut mir leid an alle, die da zuhören, ich bin da gerade ein bisschen nachlässig, ich weiß, aber es ist wirklich so die Regelmäßigkeit, das ist am Ball bleiben. Lustigerweise habe ich jetzt im Experteninterview einen Künstler von Universal und eine Social Media Marketing Leiter von Social Media, bei Universal, jetzt habe ich es richtig, war viel Social Media dabei, die sagen, es ist trotzdem wichtig und das ist deren Trend und deren Meinung, wichtig zu wissen, was man macht. Entschuldigung, das ist das Bier. Es ist auf einen lauen Morgen, es ist wirklich cool.
Ja, ist Gewohnheit.
Also ich fühle mich wie in Urlaub. Ja.
Siehst du, das ist unser Job.
Ja, ja. Also ein geiler Job. Ja. Nein, auf jeden Fall, ja, auch man sollte auf die Social-Kanäle trotzdem wissen, die Kernkompetenz, was dieser macht.
Mein Lieblingskünstler ist?
Ich mache ein Ist und ein War.
Ja.
War Falco, ist David Guetta.
Auf dieser Bühne möchte ich unbedingt noch stehen.
Ja, gibt es viele. Auf der Bühne, ohne einen Namen zu nennen, wo mich die Leute am meisten haben wollen und wo es die meiste Freude mit mir haben.
Das ist geil. Und mein nächster Song wird?
Geil.
Zum Abschluss, mit dieser Person, tot oder lebendig, hätte ich gerne mal ein Frühstück mit Bier.
Boah, das haben wir erstens bei Falco. Nein, dann nehme ich jetzt einen anderen, Niki Lauda.
Warum? Okay.
Ich bin so bitterböse, dass ich nicht mehr, also das sind inspirierte Persönlichkeiten, Arnold Schwarzenegger wäre auch. Weil die haben Sachen gemacht, wenn du die drei Persönlichkeiten nimmst, und das sind Vorbilder für mich, ohne dass ich es irgendwie gewusst habe, aber die Parallelen sind, sie haben Dinge gemacht, die vorher keiner gemacht hat bei uns in Österreich. Also sie waren, ja.
Du bist da ein bisschen sauer, dass das Wissen nicht weitergegeben haben.
Nein, dass ich nicht mehr bewegt habe dazu, mit denen zu sprechen. Da bin ich ein bisschen sauer auf mich selber, weil ich oft da ein bisschen zu, ich hätte die Kontakte wahrscheinlich gehabt. Falco nicht, da war ich zu jung, aber zum Beispiel Niki Lauda.
René Rodriguez, wir werden und sind uns sicher noch viel von dir hören. Wir freuen uns auf deinen nächsten geilen Song und freuen uns jetzt, wenn wir das Desperados noch fertig miteinander ausdrängen, einen Schluckerl haben wir noch. Und
das ist eigentlich das zweite schon. Yeah. Ja.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir freuen uns, wenn wir die im Sommer das ein oder andere Mal auf den Bühnen sehen und mal vielleicht selbst im Publikum stehen und dir zuschauen können.
Danke fürs Gespräch. Prost, oder?
Prost.
Sag mal, ist es der Abschluss so gut, oder?
Yeah.
Yeah.
Frühstück mit Bier.